miteinander leben lernen. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 12 nach der Luther-Übersetzung. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet viel mehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. In dieser Predigt geht es darum, dass wir in unserer heutigen Zeit miteinander leben lernen und dass wir das auch in unserer Gesellschaft gut verwirklichen können. Dabei achten wir besonders auf die Anweisungen Jesu, die er seiner Gemeinde damals durch Petrus gegeben hatte. In den Versen 8 und 9 ruft Petrus die Christen, also alle, die durch Jesus erlöst sind, zu einem liebevollen Leben miteinander auf. Er ermahnt sie: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Es geht darum, diese Ermahnung als das wichtige Anliegen Gottes zu verstehen. Und ich meine, dass so ein Verstehen mehr bedeuten muss, als nur mal von so einer Ermahnung gehört zu haben oder sie wichtig zu finden. Erst wenn wir gelernt haben, die Anweisung des Petrus im Alltag zu leben, haben wir sie auch richtig verstanden. Und was bedeutet das anderes, als dass andere an unserem Verhalten und Reden merken, dass wir immer mehr gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig miteinander leben und nicht Böses mit Bösem vergelten? In unserem Alltag eröffnen sich da viele Möglichkeiten und ein breites Betätigungsfeld. Denn erstens, Gott will, dass wir miteinander leben. Warum ist das denn so schwer? Petrus spricht in den Versen 8 und 9 gerade die Dinge an, die uns im Leben doch recht schwer fallen, nämlich gleichgesinnt zu sein und dazu auch mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig miteinander zu leben. Das liegt uns eben nicht im Blut. Darum muss Petrus sie ansprechen und sie der Gemeinde und darum auch uns heute in Erinnerung bringen. Wir stehen heute vor einer Aufgabe, die uns ordentlich herausfordert. Es ist eine große geistliche Kraft nötig, um in dieser angemahnten Gesinnung miteinander umzugehen. Ich möchte an dieser Stelle nicht die einzelnen Begriffe weiter auslegen, denn ich meine, dass wir bereits durchaus eine gute Vorstellung davon haben, was sie bedeuten. Dennoch, wozu werden diese Dinge angemahnt? Welchen Sinn hat es, gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig miteinander zu leben? Wenn wir das mal aus der Sicht Jesu nachvollziehen können, hilft uns das, die Worte des Apostels ernst zu nehmen. Sie werden dann unser eigenes Anliegen werden und wir werden dieses Miteinanderleben als ein großartiges Geschenk Gottes an uns verstehen. Das große Anliegen Gottes ist nämlich, zweitens, alle Dinge, die dem Miteinanderleben im Wege stehen, zu beseitigen. Gott hat uns als sein Ebenbild so geschaffen, dass wir in uns eine Sehnsucht nach ungetrübter Gemeinschaft haben. Das Urbild für diese ungetrübte Gemeinschaft ist in Gottes ureigenem Wesen begründet. Er, der dreieinige Gott, lebt von Ewigkeit her in einer vollkommenen Gemeinschaft. Der Theologe Dr. Gilbert Bilezekian sagt: Gott präsentiert sich als Dreieinigkeit göttlicher Wesen, die als Vater, Sohn und Heiliger Geist existieren als ewige Gemeinschaft in Einheit, von der alle anderen Gemeinschaften ihre Existenz und ihre Bedeutung ableiten. Wie die Christen glauben auch Juden und Moslems an einen einzigen Gott. Da ihr Gott aber eine Person in einem Wesen ist, ist er eigentlich Gefangener seiner eigenen Begrenzung, eingefroren in die Singularität seiner Transzendenz, kann er nie Gemeinschaft erfahren. In Klammern, er erlebt nur ewige Einsamkeit. Klammer zu. Anders der Gott, den Jesus Christus den Menschen nahebrachte. Er ist zwar ein Wesen, aber er ist ewig drei Personen in einer Einheit. Wenn er also nach seinem Bild erschafft, dann schafft er Gemeinschaft. Als Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hatte, schuf er sie als Mann und Frau, als männlich und weiblich, wie es wörtlich heißt. In diesem Sinne ist der Mensch nach dem Ebenbild Gottes nicht männlich oder weiblich, sondern männlich und weiblich in der Gemeinschaft. Gott selbst sprach ein Nichtgut über seine eigene Schöpfung, als Adam noch alleine war. Erst als Adam Gemeinschaft mit Eva erlebte, war Gottes Schöpfung sehr gut. Ich betone das darum, damit wir sehen, welch zentrale Bedeutung Gemeinschaft bzw. das Leben miteinander für uns hat. Wir können nicht isoliert voneinander leben. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir brauchen einander. Im Geben und Nehmen erleben wir Lebensglück und Lebenserfüllung. In der Corona-Zeit war gerade dieses Miteinander in den letzten Jahren nur sehr eingeschränkt und zuweilen wegen der Corona-Auflagen gar nicht möglich gewesen. Wir hatten versucht, über Online-Gottesdienste uns zu behelfen und auch schriftlich in Briefform Gottes Wort weiterzugeben. Aber echte Gemeinschaft kam dabei kaum auf, auch nicht bei Zoom-Treffen. Wir haben uns zwar gesehen, aber eine persönliche Begegnung ist etwas ganz anderes. Nun stehen wir allerdings in der Gefahr, dass wir uns zunehmend mit der bestehenden Situation abfinden und uns auch daran gewöhnen. Viele Christen arrangieren sich nämlich mit der Situation. Wenn ein Gottesdienstbesuch live eben nicht möglich ist, dann können sie ja einen Gottesdienst bequem zu Hause beim Frühstücken miterleben. Dieser Notbehelf war gut. Er ist jedoch nicht das Eigentliche. Es fehlt das Miteinander, es fehlt die Gemeinschaft, es fehlt das Einanderbegegnen in echt. Die Corona-Zeit hat uns gezeigt, dass uns ein überaus wichtiges Element unseres Glaubens genommen wird, wenn Gemeinschaft ausbleibt. Und daran hat der Widersacher Gottes besonderes Interesse. Das war schon von Anfang an so. Als die Sünde mit dem Ungehorsam des Menschen in die Welt einbrach, zeigte sich gleich, dass sie gerade dieses kostbare Geschenk der Gemeinschaft zerstörte. Denn so wirkt sich Sünde ganz praktisch aus. Sie zerstört Gemeinschaft. Das ist eins seiner wesentlichen Merkmale. Wir könnten zum Beispiel die 10 Gebote daraufhin untersuchen. Immer wirkt sich ein Übertreten der Gebote zerstörerisch auf die Gemeinschaft aus, sowohl auf die Gemeinschaft mit Gott als auch auf die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Die zentrale Bedeutung von Jesu Sterben am Kreuz besteht darin, dass durch sein Opfer Gemeinschaft mit Gott, aber auch mit anderen Menschen möglich wurde. Sie bilden dann seine Gemeinde. Die Gemeinschaft der Heiligen. Johannes sagt gleich zu Anfang seines ersten Briefes, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Und darum möchte Gott alle Dinge, die einem gesunden Miteinander im Wege stehen, beseitigen. Das ist sein zentrales Anliegen. Denn alles, was Petrus in den Versen 8 und 9 sagt, soll eigentlich die Gemeinschaft untereinander festigen. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Unsere Einstellung ist hier entscheidend. Worauf sind wir gesinnt? Welchen Stellenwert hat bei uns Gemeinschaft? Gemeinschaft untereinander? Gemeinschaft in der Ehe, in der Familie, Gemeinschaft in der Gemeinde? das entscheidet darüber, wie weit wir gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig sind. Wir müssen einmal vor Augen haben, dass gerade die Gemeinschaft untereinander auch das Endziel Gottes mit seinen Erlösten ist. In der himmlischen Herrlichkeit werden keine trennenden Mauern mehr sein und wir werden eine ungetrübte, harmonische, beglückende Gemeinschaft untereinander und mit unserem Gott erleben. Drittens, Gott selbst schafft die Voraussetzung dafür, dass wir miteinander leben können. Er schafft das durch seine Berufung. Petrus sagt, ihr seid dazu berufen, dass ihr den Segen ererbt. Mit dieser Berufung geht eine Verpflichtung einher. Gott hat uns berufen und uns in seine Gemeinde gestellt, damit wir geistliche Gemeinschaft erleben und auch pflegen. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Was sich, wie auch immer, zerstörerisch auf unsere Gemeinschaft auswirkt, das sollen wir unterlassen. Gott will nicht, dass die Gemeinschaft in der Gemeinde durch ein liebloses Verhalten zueinander verletzt oder gefährdet wird. Es soll unser ureigenstes Anliegen sein, gerne zusammenzukommen, Gemeinschaft zu suchen, Freude am Miteinander zu erleben und natürlich auch das Miteinander, sofern uns das möglich ist, zu fördern. Wir dürfen dem Bösen keinen Raum geben, uns den Segen der Gemeinschaft zu nehmen. Gerade dann, wenn wir Böses erlebt haben, dürfen wir nicht mit Bösem vergelten. Antoine de Saint-Exupéry hat sich einmal über die Bedeutung der Gemeinschaft so geäußert. Eine Gemeinschaft ist nicht die Summe von Interessen, sondern die Summe an Hingabe. Wir müssen lernen, den hohen Wert der Gemeinschaft zu schätzen, wie Gott sie zu unserem Besten und zu unserer Lebenserfüllung gedacht hat. Und wir müssen lernen, auch in diese Gemeinschaft zu investieren. Das ist eine großartige Aufgabe, zu der wir täglich das Unsere beitragen können. Amen. Fürchte dich nicht, spricht der Herr, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.